Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich freue mich jetzt auf die Stimme eines der besten Erzähler aus der riesigen Welt der Natur des Tierreichs, Josef H. Reichholf. Über Jahrzehnte hat er der Zoologischen Staatssammlung München Glanz verliehen als Leiter der ornithologischen Abteilung durch kaum zu zählende Schriften und Bücher, die ein großes Publikum weit jenseits seines Fachgebiets gefunden haben. Zuletzt hat er uns über Eichhörnchen, Schmetterlinge, den Hund, über Flüsse und den Wald ganz neue Lichter aufgesteckt. Jetzt aber im neuesten Buch denkt er über Grenzen nach. Aus einem Studio in Bayern, wo er lebt, ist er uns nun zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Reichholf.
Einen schönen guten Morgen.
Grenzen, das ist bei Ihnen kein metaphorisch-metaphysischer Begriff, sondern erstmal der ganz offensichtlich konkrete einer Staatsgrenze, die man überschreitet von einem Land zum nächsten. Und genau das soll der Auslöser für Ihr Buch gewesen sein. Was haben Sie erlebt?
Ja, so ist es. Ich bin an der Grenze zu Österreich im niederbayerischen Inntal aufgewachsen und hatte in meiner Kindheit sozusagen das Bild von mir jenseits des Flusses, der dort gestaut etwa einen Kilometer breit ist, liegt ein anderes Land, Österreich. Das war zunächst geheimnisvoll, später herausfordernd. Vor allem als ich anfing, mich für die Vogelwelt des unteren Inns, die sehr reichhaltig ist, zu interessieren. Da fuhr ich mit dem Boot auf dem Fluss herum, auf der bayerischen Seite natürlich, und musste, um auf der österreichischen Seite, die viel reichhaltiger ausgebildet war, die Vögel beobachten und zählen zu können, einen sehr langen Fahrradweg in Kauf nehmen, um praktisch genau gegenüber von meinem Heimatort auf die österreichische Seite zu kommen. Dort unterhielt ich mich öfters mit einem Grenzbeamten und der sagte, warum fährst du mit dem Boot nicht einfach rüber? Du kannst dir doch eine Anlandegenehmigung erteilen lassen. Gab mir die Anschrift der zuständigen kleinen Behörde, Bezirkshauptmannschaft. Und wenige Tage später hatte ich die Anlandegenehmigung und konnte nun zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie es wortwörtlich hieß, über die Grenze unkontrolliert nach Österreich. Es war wunderschön, aber eines Tages, als ich zurückkam, war auf der bayerischen Seite ein Grenzbeamter und der runzelte die Stirn, Anlandegenehmigung. Das kannte er anscheinend nicht. Und dann kam die Frage, die mich geradezu wie ein Schlag traf, aber du hast keine Rücklandegenehmigung. Das ist ein illegaler Grenzübertritt. Er sah davon ab, eine Anzeige zu erstatten, aber er warnte mich eindringlich davor, das zu wiederholen. So wurde mir im zarten Alter von 15, 16 Jahren damals klar gemacht, dass Grenzen etwas bedeuten, auch wenn sie in der Natur nichts zu bedeuten scheinen.
Und diese Verbindung, die ziehen Sie nun sozusagen von der politischen, ja, von den politischen Implikationen, die die Landesstaatsgrenzen eben haben, zum ja grenzenlosen Dschungel der Natur. Was gibt's hier für Grenzen?
Oh, jede Menge. Man macht sich das in der Regel nicht klar. Das Leben kann nur leben durch Abgrenzung. Jede Zelle, jedes Individuum braucht die Abgrenzung nach außen gegen die Umwelt, auch gegen andere Individuen. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Grenzen sind in gewissem Umfang, sie müssen das sein, durchlässig. Es wird zurückgehalten, was nicht hinein soll, und abgegeben, was wieder heraus soll. Und dieses Phänomen, dass sich Leben abgrenzt, aber gleichzeitig offen bleiben muss, das war dann etwas, was mich von der biologischen Seite her sehr beschäftigt hatte und dann immer wieder natürlich auch die Konfrontation erzeugte mit den menschengemachten Grenzen, die mal sinnvoll schienen, mal absolut unsinnig.
Aber gut, die politischen Grenzen sind ja vom Menschen gemacht. Die natürlichen Grenzen, setze jetzt mal Anführungszeichen, der Tier- und der Pflanzenwelt, entstehen ja evolutionär. Wie kann man hier so eine fruchtbare Parallele ziehen?
Das war für mich genau die Herausforderung, zu verstehen, zu versuchen, warum es bei Menschen so in gewisser Weise anders, aber durchaus auch parallel läuft. Die Menschheit gliedert sich in Gesellschaften. Diese beginnen in der Regel mit der Familie, der Großfamilie, mit dem Dorf, in dem man lebt, oder mit der Gemeinschaft von Menschen in einer Region. und sie werden sukzessive erweitert. Das klingt zunächst so selbstverständlich, dass man nicht darüber nachdenkt. Wenn wir aber ein Phänomen mit einbeziehen, das uns alle trifft, nämlich die Vielfalt und das Trennende von Sprachen, dann wird die Geschichte geradezu geheimnisvoll. Dass von Dorf zu Dorf bereits sprachliche Unterschiede sich etablieren können und auf jeden Fall dann von Bevölkerung zu Bevölkerung, das ist in gewisser Weise nicht natürlich, möchte man meinen, aber es entspricht erstaunlicherweise genau dem Prozess bei der Aufspaltung von Arten in weitere neue. Die Menschheit war und ist nach wie vor auf dem Weg, in ein Bündel von verschiedenen Arten sich zu differenzieren. Das ist aber zu ihrem Nachteil, weil damit Konflikte zustande kommen.
Ich meine, es sind ganz interessante Belege für Ihre These, finden Sie in Südamerika, ja, wo also sehr große Flächenstaaten und sehr kleine direkt nebeneinander liegen, sich kulturell sehr ähnlich sind und trotzdem niemals auf die Idee kommen würden, die Grenzen aufzuheben.
Ja, das war für mich auch in der Tat sehr überraschend, denn wenn man da zum Beispiel, ich war 1970 gleich nach meinem Studium, hatte ich ein Stipendium der Studienstiftung bekommen, ein Jahr in Südamerika, vornehmlich in Brasilien. Und wenn ich nach Paraguay ging, war das eine Grenze, obwohl überhaupt nichts dafür sprach, dass man zwischen diesen südostbrasilianischen Regionen und Paraguay eine Grenze ziehen sollte. Und was gab es da zu hören in Paraguay? Lana Paraguay naue Comerqui, Fala Castellano, eher Guarani. Das heißt also, in Paraguay ist es anders wie bei uns. Da spricht man Castellanisch, also Spanisch und Guarani. Die Unterschiede waren minimal, aber das wurde von Kindesbeinen an bereits gleichsam eingetrichtert. Und die Bolivianer sagten, ja, was, aus Brasilien bist du gekommen, aus diesem wilden Land? Die Brasilianer sagten, was, nach Bolivien willst du, warum? Brasilien ist doch gut, in dieses wilde Land geht man doch nicht und so weiter. Mhm. Also diese geradezu idiotische Abgrenzung zwischen Bevölkerungen, die ja allesamt erst ein paar Jahrhunderte dort waren und sehr stark indianisch vermischt sind, das war für mich unbegreiflich.
Herr Reichhoff, auch Ihr Buch kann man derzeit nicht lesen, ohne mit dem Blick auf einen ganz besonderen, furchtbaren Grenzkonflikt, nämlich zwischen der Ukraine und Russland oder vielmehr Russland, die sozusagen eine politische Grenze definitiv mit Mord und Totschlag überschritten hat. Und wenn man dann so Sätze von Ihnen liest, dass man also eigentlich unsere Vorstellung, dass Grenzen stabil seien, naiv seien und auch die schöne Idee von den Vereinigten Staaten von Europa eigentlich doch ein Traumgespinst sei, dann denke ich mir, dass Sie wahrscheinlich auch Ihr Buch jetzt auch ein bisschen durchblättern mit dem Gedanken, was da jetzt passiert ist.
So ist es in der Tat, denn das Manuskript war ja fertig, bevor diese Geschehnisse in Gang gekommen sind. Und dass man so schnell auf so brutale Weise bestätigt wird, das ist also, war für mich niederschmetternd und ist kaum zu fassen. Aber es bestätigt letztlich das, was ein Blick in die Geschichte ja lehrt. Die Grenzen sind allesamt aufgrund von machtpolitischen Vorgängen künstlich gezogen worden. Die Bevölkerung wurde ganz selten einmal gefragt.
Wenn man jetzt Ihr Buch in die Hand nimmt und denkt, oh Gott, jetzt geht's hier über Grenzen und über die Tiere und über die Politik und hat sozusagen die furchtbare Aktualität vor Augen. Sie schließen mit einer lustigen Episode. Und da ist wieder eine Grenzübertritt, als nämlich Sie mal in der Schweiz nach Schmuggelgeld durchsucht wurden.
Ja, das war in der Zeit, in der relativ viele Deutsche versuchten, ihr erspartes oder irgendwie zustande gekommenes Vermögen in die Schweiz zu transferieren. Und da wurde in Zivil in den Zügen, natürlich auch an der Grenze, die PKWs wurden kontrolliert. Und ich war unterwegs zu einer Tagung, die den beziehungsreichen Namen Avenir Suisse, also Zukunft Schweiz, trug. Und auf die Frage eines dieser Kontrolleure, was ich in der Schweiz mache, gab ich das zur Antwort. Das war für die völlig unverständlich und höchst verdächtig. Also wurde ich gründlichst untersucht und das Ergebnis war, dass einer dieser beiden Kontrolleure ein Päckchen, das sich weich und länglich anfühlte, aus dem Boden meiner Reisetasche hervorzog und es triumphierend dem Kollegen unter die Nase hielt. Und da waren meine Hotel-Filzschuhe drinnen. Die beiden verschwanden nach dieser Pleite aus dem Abteil. Und ich war sowas von zufrieden. Jetzt war sozusagen die schmähliche Feststellung, aber du hast keine Rücklandegenehmigung gesühnt.
Von der Rücklandegenehmigung zu den Hotelschläppchen. Ich musste sowas von lachen, weil das nämlich auch immer ein Spaß ist, in schönen Hotels diese Schläppchen als kleines Souvenir mitgehen zu lassen. Und es ist eine aparte Vorstellung, dass Josef Reichholf, der große Zoologe, mit Hotelschläppchen beim Zoll ertappt wird. Wir danken, Herr Reichholf, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke mich ganz herzlich.
Alles Liebe und über Grenzen. Die Betrachtungen von Josef Reichholf sind jetzt bei Weißbuchs erschienen mit 96 Seiten für 18 €.